You spend all your time thinking about dying. Like you're gonna get killed by eggs or beef or global warming or asteroids. But you never take time to imagine the impossible. That maybe you survive.
Kombord Nummer 295, AOP. Hallo und herzlich willkommen zum 295. Kombord, den ich zu einem nicht unwesentlichen Teil am Samstag, dem 10. Dezember 2011 aufgenommen habe. In einem Krankenhauszimmer, was daran liegt, dass ich in selbigem jetzt quasi wohnhaft bin. Das Intro nebenbei kommt aus dem Doctor Who 2005, zweite Episode. Ja, ja, Maybe You Survive. Und ja, das habe ich hier jetzt aufgenommen und zwar deswegen, weil ich gerade ganz akut viel zu viel Zeit mit mir rumtrage und nichts zu tun habe und das Zimmer ansonsten leer ist. Das ist es auch erst seit heute. Beziehungsweise leer ist es eigentlich immer nur dann, wenn ich gerade wer reingeschneit kommt, um irgendwas zu tun. Grr. So, was ihr hier allerdings auf die Ohren kriegt, sind vier Teile dieses Mal, nämlich ein Teil Krankenhaus-Spezial-Podcast mit regelmäßigen Updates, ein Teil Politik, noch ein Teil Politik, ein Teil Tech und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr hier einfach weiterhört, ist dann Teil 3, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich ganz klassisch Regierung und Wirtschaft und natürlich mehr versteckt habe. So, da bin ich wieder mit der Regierung. Und nein, aufs Wetter gucke ich nicht, weil ich nicht draußen bin. Beziehungsweise jetzt schneit es ja nicht mal. Toll. Die Regierung, die da als erstes mal eine Steuerverschiebung im Angebot hat. Die Bundesregierung will nämlich offenbar wichtige Steuervorhaben nun doch nicht mehr in dieser Legislaturperiode umsetzen. Berichtet die Blödzeitung unter Berufung auf Koalitionskreise. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Reform der Unternehmensbesteuerung sei für den Bund zu teuer. Eine Neufassung der Mehrwertsteuer werde in der Regierung für politisch nicht durchsetzbar gehalten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Mittelberg sagte dem Blatt, es gebe allenfalls Raum für kleine Korrekturen. Sein FDP-Kollege Volk meinte dagegen, man dürfe wichtige Vorhaben nicht auf die lange Bank schieben. Dass die FDP natürlich darauf besteht, dass die Steuersenke kommt, wenn das irgendwen überrascht, dann weiß ich auch nicht mehr. So, genau, das gibt es dann auch nochmal in offiziell, da hat er nämlich auch Lindner verkündet, seine Partei werde ihre Bemühungen nicht einstellen. Er gehe davon aus, dass auch der Bundesfinanzminister von diesem gemeinsamen Bestreben nicht abrücke. Ja, bla 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 bla. Bla. Also ja, natürlich, die FDP ist für Steuersenkung. Die FDP ist für nichts anderes als Steuersenkung mehr, weil alles andere, was irgendwie nicht Steuersenkung in der FDP ist, ist ohnehin schon tot. Von daher, eben, ja, die Ein-Themen-Partei. Na, also ich meine, da würde es ja eher überraschen, wenn die FDP plötzlich mal nicht für eine Steuersenkung pöbeln würde. Das wiederum tun sie aber nun mal noch. So, machen wir doch das blöde Fenster mal wieder zu. Das ist mir nämlich empfindlich unwarm draußen. So. Genau, habe ich mir letzten Freitag reingeklebt. Am Samstag gab es dann D-Gut unwichtig, weil nämlich de Maizière gelassen auf das Wiederauferstehen seines Amtsvorgängers Jesus Karl Theodor zu Guttenplack reagiert hat. Man sollte Guttenberg und seine momentanen Aktivitäten nicht so wichtig nehmen, sagte der CDU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das gelte für ihn selbst, für die Politiker, aber auch für die Medien. Guttenberg schreibt in einem kürzlich erschienenen Interfief-Buch, de Maizière habe 95% von seinen Reformplänen für die Bundeswehr übernommen. Da habe ich aber auch schon anderes gehört, dass nämlich Guttenplacks Bundeswehrreform-Ding so unfertig war, dass es nicht verwendet werden konnte. Aber hey, Hauptsache er nimmt sich wichtig. Dann gab es neue Vorwürfe gegen ihn, nämlich, wie die Welt am Sonntag berichtet, soll der CSU-Politiker den Aktivisten der Internetplattform GutenPlackWiki zufolge bei einem Aufsatz ähnlich gearbeitet haben wie bei seiner Doktorarbeit. Demnach soll ein Drittel des Aufsatzes die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU, eine privilegierte Partnerschaft, abgeschrieben sein. Zu den Quellen sollen neben Zeitungsartikeln und Ausarbeitungen der Europäischen Union auch ein Text des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages gehören. Die Internetaktivisten von GutenPlack sagten der Welt am Sonntag, die Analyse des Beitrages spiegele die in kleiner Form das Bauprinzip der Doktorarbeit wieder. Karl Theodor zu Guttenplack war im März wegen der Plagiatsaffäre zurückgetreten. Bla bla. Der Witz an der Sache ist, zu der Dissertation hat er ja jetzt zwischendurch mal fallen lassen. Ja, er wäre halt bei so vielen Textstellen und so vielen Datenträgern und so vielen Rechnern durcheinander gekommen. Ja, bei einem kleinen Text funktioniert die Ausrede nicht mehr. So, wo war ich? Also der Guttenplack hier bei einer Arbeit für die Partei braucht er sich nicht rausreden mit. Also das ist irgendwie ein 23-seitiges Dokument. Und da kann er sich nun wirklich nicht damit rausreden, dass er da durcheinander gekommen ist. Okay, es ist auch nicht wissenschaftlich auch nur ansatzweise wichtig. Von daher könnte man immer noch argumentieren, ja, das macht ja nichts. Aber wenn er da schon so gearbeitet hat wie bei der Dissertation, deutet das darauf hin, dass er bei der Dissertation einfach das weitergemacht hat, was er bisher immer gemacht hat. Ja, also es war kein Zufall, vermutlich. Aber hey, nicht, dass das irgendwen überraschen würde. Ja. So ist von Samstag gewesen. Auch von Samstag gab es dann das FDP-Quorum, weil nämlich der FDP-Mitgliederentscheid zur Euro-Rettung an mangelnder Teilnahme zu scheitern droht. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet, wachsen in der Parteiführung die Zweifel, dass das nötige Quorum von 21.500 gültigen Stimmen erreicht wird. Bis gestern lagen erst 13.000 vor. Der Entscheid läuft noch bis zum 13. Dezember laut der Bild-Zeitung gegeben im Schnitt rund 500 Mitglieder pro Tag im Votum ab. Die Initiatoren um den Finanzpolitiker Schäffler wollen die FDP zur Ablehnung des dauerhaften Euro-Rettungsschirms ESM zwingen. Witz an der Sache ist, dass ich mich bei der Meldung gefragt habe, ob die FDP tatsächlich noch so viele Mitglieder hat. Oder ob das nur Karteileichen sind. Was meine ich? Ach, nur ein bisschen. Und nur, wenn es um die FDP geht. Dann gibt es eine Röttschwelle, weil Röttgen hat Schwellenländer dazu aufgefordert, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Na, weil in Durban ist ja gerade lustiger Klimagipfel und so wie auch in den vergangenen Jahren bei Klimagipfeln sieht es nicht danach aus, dass irgendwie eine große Einigung zustande kommt und deswegen hier die bösen Schwellenländer, die sollen doch mal nicht so viel verbrauchen, die sollen doch mal hier gleich umweltfreundlich. Witz daran ist, dass die Schwellenländer sich das erstmal leisten können müssen. Aber hey, Röttgen macht jedenfalls erstmal eine Welle. Auch wer in der Vergangenheit nicht zu den Verschmutzern zählte, müsse sich an der Minderung der Treibhausgase und an der Finanzierung beteiligen. Minderung der Treibhausgase, wenn man vorher keine Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen hat, dann mindern ist schwierig. Man könnte ja vielleicht erstmal gucken, wo kamen denn bisher die Treibhausgase her? Da sind die Schwellenländer nämlich bei weitem nicht die großen Happen. Aber hey, Röttgen schiebt also den schwarzen Peter da mal den Schwellenländern zu. Ja, ne? Steht eh zu vermuten, dass da nichts bei rumkommt, von daher passt schon. Dann hat am 7.12. die Bundesregierung die Steuersenke auf den Weg gebracht, das Kabinett hat genickt. Was eigentlich aber genau genommen wieder so eine ganz klassische Nullmeldung ist, ja, das Kabinett hat irgendwas in Richtung Bundestag geschoben, blablub. Na, weil wenn das Kabinett irgendwas in Richtung Bundestag schiebt, heißt das noch nicht, dass ein Gesetz auch nur passiert. Okay, der Bundestag wird brav nicken, die Abgeordneten der Regierungsparteien werden alle brav, zumindest dann, wenn sie benötigt werden, mal kurz ihr Händchen heben und dann war es das. Von daher, ja, also die Steuersenke ist dann jedenfalls vom Kabinett in Richtung Bundestag geschlurft, wo sie von mir aus auch noch 3 Jahre weiterdrehen kann. So, dann gibt es Schuldeniger, weil nämlich die Bundesregierung in diesem Jahr weniger neue Schulden aufnehmen muss als ursprünglich angenommen. Die Nettokreditaufnahme werde voraussichtlich unter 20 Milliarden Euro liegen, teilten die haushaltspolitischen Sprecher der Koalition Bartle und Fricke mit. Zuletzt war mit neuen Verbindlichkeiten in Höhe von 22 Milliarden Euro gerechnet worden. Die Entwicklung wurde mit einer guten Konjunktur begründet. Na, also hier so 20 Milliarden neue Schulden sind ja auch immer noch ein ganz schöner Haps. Also ich meine, wenn ich 20 Milliarden Schulden dieses Jahr aufgenommen hätte, ich hätte schon ein Problem. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Schulden zu einem nicht unwesentlichen Teil dafür aufgenommen wurden, um andere Schulden zu finanzieren. Was dann aller spätestens irgendwie ein schlechtes Schufa-Rating geben könnte. Aber hey. So, den Kriegsport gibt's auch noch. Der Export von Kriegswaffen aus Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich um rund 60% zugenommen. Die Einnahmen der Rüstungsindustrie aus diesem Geschäft stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 1,3 auf 2,1 Milliarden Euro, geht aus dem Rüstungsexportbericht hervor, den das Bundeskabinett gebilligt hat. Zu den Kriegswaffen zählen Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe, aber auch Granatwerfer oder vollautomatische Maschinengewehre. Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gelten wegen der Menschenrechtslage in dem Land als besonders umstritten. Ja, und da müsste auch eigentlich das eine U-Boot mit bei sein, was Deutschland unbedingt den Griechen aufschwatzen wollte, obwohl die Griechen sich das ja eigentlich gar nicht leisten können. Wenn sich da nochmal irgendwer hinstellt und sagt, die bösen Griechen geben ja Geld für Dinge aus, die sie gar nicht brauchen. Ja, unter anderem deswegen, weil Deutschland sie dazu zwingt. Ne? Aber hey, Wirtschaftsförderung. Apropos Wirtschaftsförderung, hier ist eine Bankenförderung. Die Bundesregierung will nämlich die Reaktivierung des vor einem Jahr stillgelegten staatlichen Bankenrettungsfonds SOFIN in Kürze auf den Weg bringen.
Gehe davon aus, dass sich das Kabinett in der nächsten Woche damit befasse, erklärte ein Sprecher des Finanzministeriums in Berlin. Damit stünde ein Instrument bereit, um deutschen Banken in der gegenwärtigen Schuldenkrise zu stützen. Sollten die bis 2012 geforderten höheren Kapitalforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde nicht selbst bewältigen können. Die Bundesregierung wies unterdessen Berichte über einen gleichzeitigen Einsatz von zwei Rettungsschirmen zurück. Der derzeitige EFSF-Fonds werde wie geplant in das permanente Rettungssystem ESM übergehen, hieß es in Berlin. Die Financial Times Deutschland hatte berichtet, in Brüssel werde überlegt, beide Rettungsmaßnahmen parallel laufen zu lassen. Na, also den Soffin wollen sie wieder ausgraben. Ja, der Soffin ist ja bekannt und berühmt geworden dadurch, dass da keine Entscheidungen öffentlich waren. Oder anders ausgedrückt, das riecht für mich wie das Geheimgremium, was sie über den Bundestag gerade nicht genehmigt bekommen haben, wo das BFFG auch ganz heftige Kopfschmerzen bekommen hat. Das schieben sie jetzt über den Soffin wieder rein. Nein, so ein Zufall. Wo kämen wir auch hin, wenn hier demokratisch legitimiert wäre, was abgeht? Dann ist ein PID-Gesetz zwar in Kraft, wird aber vorerst nicht angewendet, wegen fehlender Rechtsverordnung. Der Bundestag hatte das Gesetz im Juni nach einer langen und kontroversen Debatte beschlossen. Paaren soll damit nach einer künstlichen Befruchtung die Möglichkeit gegeben werden, ihr ungeborenes Kind auf Gendefekte hin untersuchen zu lassen. Die Anwendung des Gesetzes in der Praxis regelt eigentlich eine Rechtsverordnung. Da diese aber noch nicht ausformuliert ist, ist die PID noch nicht erlaubt. Jetzt frage ich mich, wer denn da eigentlich gerade gepennt hat. Na, weil eigentlich würde ich davon ausgehen, wenn der Gesetzgeber Bundestag will, dass die PID eingesetzt wird, dann hat die Exekutive, Ministerium oder wer auch immer da die Verordnung zu schreiben hätte, gefälligst zu machen und nicht auszusitzen. Aber hey, also ja. In der Verordnung müssen unter anderem Einzelheiten zur Anzahl und Zulassung von PID-Zentren festgelegt werden, ebenfalls darin verankert werden, die Qualifikationen, die Ärzte vorweisen müssen, um die PID durchführen zu dürfen, oder anders ausgedrückt, selbst wenn die Verordnung fertig ist, wird man nicht sofort anfangen können, Präimplantationsdiagnostik machen zu können. So, am Donnerstag gab es dann die Rentnoch-Senkungsmeldung. Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung könnte in den nächsten Jahren nämlich weiter sinken. Wie der Vorstandschef der Deutschen Rentenversicherung Bund Gunkel in Berlin erläuterte, hat der Schätzerkreis für 2013 einen Satz von 19,2% ermittelt. Im Jahr darauf seien sogar 19% denkbar. Bereits vom kommenden Januar an wird der Beitragssatz von 19,9% auf 19,6% zurückgenommen. Hintergrund ist die anhaltend gute Entwicklung am Arbeitsmarkt. So wird die Rentenversicherung in diesem Jahr voraussichtlich einen Überschuss von 4,4 Milliarden Euro erwirtschaften. Und die Frage, die da mal wieder im Raum rumstehen darf, ist, warum müssen wir eigentlich Rente mit 365 erst machen, wenn gleichzeitig aber die Rentenbeiträge gesenkt werden? Irgendwas riecht doch komisch. Na, also irgendwas ist mir da nicht ganz logisch. Ja, ja, kurzfristig, langfristig, ich weiß. Aber es ist trotzdem nicht auf den ersten Blick erkennbar, wie das denn nun zusammenpassen soll. So, da gab es die Elenöschung, weil nämlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar nach eigenen Angaben den Datenbank-Hauptschlüssel für den elektronischen Entgeltnachweis Elena gelöscht haben. Die als Träger des digitalen Schlüssels verwendeten Chipkarten wurden überschrieben und werden geschreddert, teilte der oberste Datenschützer des Landes am Donnerstag mit. Damit sei nach dem Stand der Technik sichergestellt, dass niemand mehr auf die verschlüsselt gespeicherten Einkommensdaten von über 35 Millionen Arbeitnehmern zugreifen könne. Der Bundestag hatte Elena Ende September im Einklang mit einem Regierungsbeschluss beerdigt. Mit der Vernichtung des Hauptschlüssels sieht Schaar nun den ersten Schritt zur endgültigen Löschung aller rund 700 Millionen Elena-Datensätze getan. Der Datenschützer versprach, in den kommenden Wochen würden sämtliche in der Datenbank sowie in anderen Verfahrenskomponenten gespeicherten, personenbezogenen Daten vollständig gelöscht. Seit dem 5. Dezember 2011 nehme die zentrale Speicherstelle bei der Deutschen Rentenversicherung nach dem Inkrafttreten des Aufhebungsgesetzes auch keine Meldungen der Arbeitgeber für das System mehr an. Die Frage, die sich mir da aufdrängte, sie haben einen Hauptschlüssel gelöscht. Wie viele Nebenschlüssel gibt es, wie viele unverschlüsselte Backups gibt es, was davon wird noch in die Öffentlichkeit glitschen oder was davon wird gerade nicht in die Öffentlichkeit, aber zumindest in interessierte Kreise glitschen, ist alles immer noch völlig offen und solange mir niemand beweisen kann, dass es keine Kopien von den Daten gibt, halte ich es immer noch für unwahrscheinlich, dass es keine gibt. Das wäre einfach, glaube ich nicht. Von daher, ja. Die Bundesregierung ist derweil mit einem Prüfauftrag des Bundesrats beschäftigt. Dieser will wissen, welche Daten auch nach dem Elena-Stopp sowie im Lichte der angestrebten Nachfolgeregelung für ein projektorientiertes Meldeverfahren in der Sozialversicherung noch zu löschen seien. Im Blick haben die Länder dabei vor allem einschlägige Aufzeichnungskonten für Beamte, Soldaten und Richter, die von den jeweils zuständigen Rentenversicherungsträgern angelegt worden seien. Ja. Dann gibt es bei Schünepeng, ne, der ist ja ohnehin schon damit aufgefallen, dass er immer doch ziemlich Wirrfug labert. Aber hey, der hat auch noch eine ein passendes Personal, wie zum Beispiel Gudrun Pieper. Als Schünemann wegen seiner unmenschlichen Abschiebepraxis kritisiert wurde, ausgerechnet von einer türkischstämmigen Politikerin der Grünen, da hat sich diese Frau Pieper nicht entblödet, Folgendes im Parlament zu rufen. Am besten hätte man sie abschieben sollen, rief Pieper der am Rednerpult stehenden türkischstämmigen Polat zu. Mein Pfeffer, das setzt Maßstäbe, selbst für CDU-Verhältnisse. So tief ins Klo greifen da sonst nicht mal Bosbach oder Uhl. Ja, hat er ja recht. So, die Wirtschaft. Da gibt es erstmal die Meldung UN abwärts. Die Vereinten Nationen warnen nämlich vor der Gefahr einer weltweiten Rezession. In ihrer Konjunkturprognose für das kommende Jahr geht die UNO nur noch von einem Wachstum von höchstens 2,6% aus. Noch im Mai lag die Prognose bei 3,6%. Die Schuldenkrise in Europa sei ein akutes Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung, heißt es in dem in New York veröffentlichten Bericht. Im schlechtesten Fall könnte das Wachstum bei gerade einmal 0,5% liegen. Alles, was dann für mich sagt, ist, alle Prognosen sind sowieso in dem Moment veraltet, wo die Wirklichkeit passiert, also ungefähr in dem Moment, wo sie rausgelassen wurden. Aber hey, schwupps. Dann gibt es eine Mehrklärung. Merkel hat dann nämlich erklärt, die Krise sei nicht mit einem Befreiungsschlag über Nacht und quasi einem Paukenschlag zu lösen, sondern sie bekräftigte das Ziel, die Wirtschafts- und Währungsunion zu stärken. Auf der Tagesordnung stehe jetzt eine Stabilitätsunion, die Notwendigkeit einer Fiskalunion sei inzwischen weitgehend anerkannt, bla bla, Fasel, bla bla. Also Merkel hat mal wieder geheißluftet. Zu gut Deutsch. Nicht, dass ich irgendwas gegen heiße Luft hätte. Der Schnee da draußen zum Beispiel dürfte auch wieder verschwinden. Wobei es jetzt ja gerade nicht schneit. Als ich eben draußen war, hat es nämlich geschneit. Das fand ich gar nicht lustig. Aber hey, dann gibt es noch den Grundschäuble, weil der ist nämlich grundsätzlich dagegen, Eurobonds haben zu wollen, eine Vergemeinschaftung der Haftung sei nach den europäischen Verträgen ausgeschlossen, sagte der CDU-Politiker der Passauer Neuen Presse. Die deutsche Volkswirtschaft wäre überfordert, wenn Deutschland für die Schulden aller Staaten garantieren sollte. Dabei reicht es doch völlig aus, wenn alle anderen Staaten Deutschland finanzieren und wir dann immer auf alle anderen Staaten zeigen und sagen, ihr seid ja doof, ihr könnt ja nicht mal wirtschaften. Mehr. Na, also, Schäuble. Er ist einfach auch nur lächerlich. Aber ja, ist von Samstag. Dann gibt's Spartalien, habe ich mir hier von Montag reingeklebt. Die neue italienische Regierung hat harte Sparmaßnahmen beschlossen. Das Kabinett von Ministerpräsident Monti verständigte sich in Rom auf Ausgabenkürzungen von rund 20 Milliarden Euro bis 2014. Monti kündigte unter anderem eine Anhebung des Renteneintrittsalters und höhere Steuern an. Er sagte, damit verlange man den Italienern große Opfer ab. Das Land dürfe aber bei den europäischen Partnern nicht länger als dubioser Krisenherd dastehen. Details des Maßnahmenpakets will Monti heute im Parlament erläutern. Die Gewerkschaften kündigten Widerstand gegen die Kürzung an. Oder anders ausgedrückt, auch Italien wird jetzt krank gespart. Das hat ja bei den Griechen schon so scheiße funktioniert, da muss es doch auch bei den nächsten Ländern funktionieren. Ja, Italien definitiv. Wer dann auch sparen will, Irland. Mit Einsparungen in Milliardenhöhe will die irische Regierung ihren überschuldeten Staatshaushalt sanieren. In einer als historisch eingestuften Fernsehansprache warnte Premierminister Enda Kenny, Irland gebe 16 Milliarden Euro mehr aus, als es über Steuern einnehme. Im ersten Sparhaushalt seiner im März angetretenen Mitte-Links-Koalition aus den Parteien Fine Gael und Labour will Kenny 2012 3,8 Milliarden Euro einsparen. Irland bleibe in der Krise, sagte Kenny, fügte aber hinzu, das Land sei auf einem 4 Jahre dauernden Weg zur Erholung. Wo mir spontan einfällt, ich habe so die dumpfe Vermutung, dass in ungefähr 4, vielleicht 5 Jahren Neuwahlen passieren könnten. So ein Zufall. Ja, dann gibt es die Mercosur-Änderung. Auch von Montag, Deutschland und Frankreich streben nämlich eine rasche Änderung der EU-Verträge an. Entsprechend äußerten sich Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy nach einem Treffen in Paris. Auf dem EU-Gipfel Ende der Woche solle es um Vertragsänderungen mit allen 27 Mitgliedstaaten für eine Verschärfung der Haushaltskontrolle gehen, hieß es. Es solle ein automatischer Strafmechanismus geschaffen werden, wenn Staaten die Defizitgrenze von 3% des Bruttoinlandsproduktes überschritten. Zudem plädierten beide Politiker dafür, den dauerhaften Euro-Rettungsschirm von 2013 auf Ende 2012 vorzuziehen. Sie bekräftigten, dass Eurobonds keinerlei Lösungen in der Schuldenkrise darstellten. Stattdessen reicht es ja auch völlig aus, wenn wir Staaten haben, die keine Währungsmacht mehr haben, und denen dann aufgedrückt wird, dass sie gefälligst zu sparen haben, koste es, was es wolle. Also wen die damit jetzt verarschen wollen, würde mich mal bei Gelegenheit auch interessieren. Aber hey. Dann hat S&P den Ausblick für Deutschland und weitere 14 Länder der Eurozone auf negativ gesenkt, was erstmal noch keine Senkung des Ratings heißt, sondern erstmal nur eine Ankündigung. So, es könnte sein, dass wir demnächst mal das Rating runterstufen. Und wenn sie das dann tun sollten, dann kann Deutschland sich auch nicht mehr hinstellen und auf andere Länder zeigen und sagen, ja, ihr seid ja doof, hier, guckt mal uns, wir haben hier Triple-E-Rating, wir sind so großartig. Nein, mi, 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 mi. Aber ja. nicht über eine Herabstufung der deutschen Top-Bonität, sondern nach Einschätzung der Deutschen Bank nicht überbewertet werden. Ein Rückgang von AAA auf AA Plus wäre nicht der Untergang des Abendlandes, sagte Chef. Anlagestratege Ulrich Stephan. Es ist aber ein Signal, deswegen sei es wichtig, daran zu arbeiten, dass es nicht dazu kommt. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte mitgeteilt, sie stelle wegen der Eurokrise die Kreditwürdigkeit von 15 Staaten der Währungsunion unter verschärfte Beobachtung. Ja, also so frei nach dem Motto, ja, das macht ja nichts. Dann hat auch die Bundesregierung gelassen reagiert. Was eine Ratingagentur macht, sei in der Verantwortung der Ratingagentur, sagte Merkel. Einige Koalitionspolitiker äußerten den Verdacht eines politisch motivierten Vorgehens. S&P hatte die Kreditwürdigkeit von 15 Euro statt einer verschärften Beobachtung gestellt. Selbst Deutschland und Frankreich könnten ihre Spitzennote verlieren. Ja, weil selbst Deutschland und Frankreich sich ja weigern, sich eine Lösung einfallen zu lassen, die tatsächlich funktionieren würde. No, aber hey. Und dann auch der EFSF ist Ausblick negativ geworden, hat S&P beschieden. Der Rettungsfonds könnte die bisherige Top-Bonität verlieren, falls ein bisher mit Bestnote versehenes Mitgliedstaat der Eurozone herabgestuft werden sollte. Dabei könnte die Kreditbewertung des EFSF um 1 bis 2 Stufen gesenkt werden. Na, das sind alles so Folgegeschichten oder anders ausgedrückt, S&P ist aufgefallen. Hier gibt es ja sowas, das nennen wir Eurokrise. Es hat allerdings mit dem Euro nur begrenzt zu tun, sondern ist in Wirklichkeit ja immer noch die Weiterführung der Bankenrettung. Koste es, was es wolle. Aber ja. Dann gibt es den Schnelljunker, der Vorsitzende der Eurogruppe Luxemburgs. Regierungschef Jean-Claude Juncker hat angesichts der Euro-Schuldenkrise schnelle Änderungen der EU-Verträge angemahnt. Die Änderung müsse begrenzt sein und dürfe weder eine langwierige Debatte noch langwierige Ratifizierungsprozesse nach sich ziehen, sagte Juncker der Süddeutschen Zeitung. Die Änderungen, Hauptthema beim beginnenden EU-Gipfel der 27 Staaten in Brüssel, EU-Staaten in Brüssel sollen eine stärkere Kontrolle der Haushaltsdisziplin im Euroraum ermöglichen. Deutschland und Frankreich bestehen auf Änderungen der EU-Verträge. Die Frage, die sich mir spontan aufdrängte, ist, wer eigentlich Deutschland und Frankreich demokratisch legitimiert hat, über andere EU-Länder entscheiden zu wollen. Aber hey. Vor allen Dingen haben die da das klitzewinzige Problem, dass sie an die EU-Verträge ran wollen, obwohl sie eigentlich den Euro meinen. Na, es gibt 17 Euro-Staaten, aber 27 EU-Staaten. Also 10 Staaten, die gar nicht akut am Euro interessiert sein müssen. Sowas. Dann hat die EZB auch nochmal den Leitzins gesenkt, hier am Donnerstag, um die von der Finanzkrise belastete Wirtschaft zu unterstützen. Und zwar von 1,25% auf 1%. Durch die Senkung könnten sich Geschäftsbanken zu günstigeren Konditionen Geld bei der Zentralbank leihen. Was da zu befürchten stünde, ist, dass theoretisch es wieder zu einer Inflation kommen könnte. Und wenn die Inflation kommt, könnte es unangenehm werden. Es kann aber auch genauso sein, dass da genau gar nichts bei rumkommt. Da wird man einfach mal abwarten müssen. Aber ja. So, dann gibt es BGE-Raten. Das ist eine Meldung vom Samstag. Da hat nämlich der Bundesparteitag der Piratenpartei einen Antrag stattgegeben zum Thema, man könne sich auch mal Gedanken drüber machen, ob man ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wollen könnte, beziehungsweise wie denn ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgestaltet sein könnte, um es haben zu wollen. Das ist alles nicht ein Morgen wird es eingeführt, sondern ein lasst uns doch mal laut drüber nachdenken. Und das wiederum gefällt mir, weil drüber nachdenken, ob das eventuell ein Konzept sein könnte, was helfen könnte, halte ich für eine gute Sache. Also ich finde bedingungsloses Grundeinkommen ein überaus cooles Konzept. Ich habe noch nicht die geringste Ahnung, ob es funktionieren kann. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, sondern sagt, nee, da gar nicht drüber nachdenken, nein, bloß nicht, da kommen wir ja nie auf die Antwort, ob es funktionieren kann. Von daher, ja, immer ran, immer heftig ran. In Russland war dann lustige Wahl. Da sind unter anderem dann auch kritische Internetseiten abgeschaltet worden. Ja, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn kritisch über eine Wahl in Russland berichtet werden dürfte? Und Wahlbeobachter und Kritiker haben berichtet, von der Regierung eingeschüchtert zu werden. Sie werfen ja außerdem Manipulation vor. Mehrere klimakritische Internetseiten seien abgeschaltet worden, darunter auch die Homepage des Radiosenders Echo Moskwi. Der Chefredakteur meldete sich per Twitter. Er geht davon aus, dass es sich um einen Versuch handelt, die Berichterstattung über die Verstöße bei der Duma-Wahl zu verhindern. Ja, weil in Russland ist ja jetzt lustiges, Putin soll dann wieder Dings werden. Da hatte Fefe dann auch aus dem Guardian ein paar echte Knaller rausgezogen. Ein YouTube-Nutzer in Ostmoskau hat gezeigt, dass in den Wahlkabinen in der einen Schule mit unsichtbarer Tinte abgestimmt wird. Was beim Auszählen dann überaus spannend ist. Hier sind ja nirgendwo Kreuze. Mensch, das macht das Auszählen aber einfach alles leer. In der sibirischen Stadt Novokuznetsk hat ein Nutzer gezeigt, dass die Wahlurnen schon mit einem Drittel gefüllt waren, als sie angekommen sind. Huch, gehört sich eigentlich auch nicht. Dann gibt es aus Moskau ein Video, dass ein Election Official einfach schon mal Wahlzettel angekreuzt hat und eingeworfen hat. Wobei, ob er sie eingeworfen hat, weiß ich nicht, aber er hat zumindest schon mal fertig angekreuzt. Dann gibt es Berichte von Bussen, die von einer Wahlstation zur nächsten fahren, wo die Leute mal aussteigen, alle brav ihre Stimme abgeben und dann wieder einsteigen, zur nächsten Station fahren. Oder anders ausgedrückt, die geben sich noch nicht mal Mühe, halbwegs nach einer ungefälschten Wahl zu wirken. Die geben sich überhaupt gar keine Mühe da. Und haben es dann trotzdem nicht geschafft, 50% für Putins Partei zusammenzubringen. Und das offizielle amtliche Endergebnis, zumindest was sie im Fernsehen gezeigt haben, hatte dann auch 147% Gesamtstimmen. Klingt also auch irgendwie so ein bisschen kaputt. Oder anders ausgedrückt, nein, die haben in Russland sich nicht mal Mühe gegeben, die Wahl ordentlich zu fälschen. Die haben einfach mal wild drauf losgefälscht. So, dann hat auch die SPD einen lustigen Parteitag gemacht. Da hat sie beschieden, dass sie den Spitzensteuersatz von 42% auf 49% erhöhen will, aber keine Reichensteuer einführen will und eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung haben sie auch befürwortet. Und anders ausgedrückt, die SPD hat bewiesen, dass sie weder sozial noch demokratisch noch irgendwie eine im Internet angekommene Partei wäre. Ja, ich meine, gut, das überrascht mich jetzt alles nicht. Es hätte mich eher überrascht, wenn die SPD gemerkt hätte, dass, was denn eigentlich jetzt nun gerade mal Fall ist. Aber ja, schön, dass wir uns auf die SPD weiter verlassen können. Wer hat uns verraten? Ja, ganz putzig fand ich nur, dass der Hund sich schon bei den 49% jetzt gemeldet hat und irgendwie eine Welle gemacht hat. Was das bringen soll, ist mir allerdings völlig schleierhaft. So, genau, die SPD-Vorratsdatenspeicherung habe ich ja auch noch rumliegen. Die ist am Dienstag gewesen, glaube ich. Ja doch, Dienstag. Und die SPD hat jetzt beschieden, dass sie eine dreimonatige verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung will. Die EU-Regelung sagt aber, alles unter 6 Monaten geht nicht und alles über 24 Monate geht auch nicht. Oder anders ausgedrückt, man kann sich nicht mal auf die EU berufen für das Ding, sondern das ist jetzt wirklich die SPD will eine verdachtsunabhängige Vollverdächtigung. Ja, ich meine, hallo, da kann man die einfach nicht mehr wählen. Nicht, dass man die nach Zensursola hätte wählen können. Na, also, wer hat uns verraten? Eben, die schon wieder. So, in Belgien gibt es dann übrigens auch wieder eine Regierung. Die haben dann nicht nur geschafft, es groß anzukündigen, sondern die sind dann auch tatsächlich intronisiert, hätte ich jetzt fast gesagt, vereidigt worden. Also ja, Belgien hat wieder eine Regierung. Ja, gut, sie sind ohne Regierung doch ziemlich gut weggekommen, was man so mitkriegt. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt eine gute Sache ist, dass sie eine Regierung haben. So tendenziell halte ich es für eine eher schlechte Sache. Aber hey. Gut. Und dann gibt es hier Vorratsdatenspeicherungswerbung. Habe ich bei Fefe gefunden. Aktivisten warnen ja schon lange vor der Vorratsdatenspeicherung. Da unter anderem damit, dass man damit Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen ausforschen kann und so zum Beispiel Oppositionelle unterdrücken kann. Wurde gerade von offizieller Seite bestätigt. Da hat dann irgendwie LeakyLeaks irgendein Verkaufsprospekt einer Firma Elaman veröffentlicht, wo so Dinge drinne stehen wie The primary objective in data retention is traffic analysis and mass surveillance. By analyzing the retained data, governments can identify an individual's location, their associates and members of a group such as political opponents. Also ja, die werben sogar damit, dass man politische Gegner mit Vorratsdatenspeicherung identifizieren kann. Die geben sich noch nicht mal Mühe, so zu tun, als wäre das irgendeine Verbrechensbekämpfung oder Verfolgung oder sonst was. Also genau das, was man ohnehin schon wissen durfte, was eine Vorratsdatenspeicherung bewirkt, steht da in dem Werbeprospekt drin. Ja, also ich meine, noch offizieller geht es jetzt nicht mehr. Na, also wer jetzt noch für Vorratsdatenspeicherung ist, hat den Knall nicht gehört. Schlicht und ergreifend. Plus, dass dann auch noch irgendwie hier Länder wie Deutschland und Co. auch noch Überwachungstechnik an Überwachungsstaaten liefert. Das darf einem auch auffallen und ist auch alles keine Neuigkeit, was LeakyLeaks da rausgelassen hat. Von daher ja. Aber ist auch nochmal schön, es alles auf einem Haufen zu wissen und zu wissen, ja, also jetzt haben auch die Presse nochmal offiziell zur Kenntnis genommen, dass es das gibt. Ja. Na, also gut, der Neuigkeitengehalt, wie gesagt, sehr gering. Aber hey. So, dann gibt es auch gegen den Duisburger Oberbürgermeister Sauerland mal wieder Ermittlungen, und zwar wegen Korruptionsverdachts. Die zuständige Staatsanwaltschaft erklärte, man gehe dem Anfangsverdacht der Vorteilsnahme nach. Es gehe um Parteispenden für den Wahlkampf des CDU-Politikers. Sauerland, nur nochmal von Hinterkopf, der hat sich geweigert, nachdem bei der Love Parade da ja, wie viele Menschen waren es doch gleich? Also auf jeden Fall einige gestorben sind. weil offensichtlich die Konzepte, wie die Leute da langgeführt werden, totale Scheiße waren. Da hat er geweigert, sich politisch aus dem Amt zurückzuziehen und die Verantwortung einfach anzuerkennen. Und ja, jetzt gibt es also auch noch Ermittlungen wegen Korruptionsverdacht. Ja, ich meine, passt wie Faust in Magenkuhle. Und von daher, ja, also Sauerland, langsam wird es eng um den, hoffe ich. Jetzt wäre es wirklich mal an der Zeit, dass der dann auch aus dem Amt entfernt wird. Ja, aber hey, das Verfahren gegen ihn im Dunstkreis, sie wollen ihn rauswählen, das haben die Bürger ja auch schon losgetreten. Von daher ist im Zweifelsfall hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er dann weg ist. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke habe ich hier von Hohen West steht Saltatio Mortis mit dem Titel Prometheus, die 2011er Version mit noch mehr Prometheus als letztes Jahr. 6 Minuten 16 Sekunden reingeklebt. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus Neues aus der Anstalt Nummer 45. Occupy, 3 Minuten 2 ist dieser Ausschnitt lang. Den kriegt ihr dann auf und vor allen Dingen in die Ohren. Wenn ich da keinen Haken dran mache, dann ist der Teil auch nicht grün. So, genau. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt und wann auch immer ihr es gemacht habt. Im Zweifelsfall, nachdem ich es ins Internet gestellt habe, was noch ein bisschen dauert. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schreiben, könnt mir im compiblog.de, Comport 259 Teil weiß ich immer noch nicht, einen Kommentar hinterlassen. Oder mich bei Twitter @comport anquatschen oder sonst irgendwas tun. So, genau. Und ich sage dann viel Spaß mit Prometheus und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Weil ich verstehe als Sänger mit Selbstverstümmelungssyndrom. Was, er hat einen Krümmel im Bart?
Nein,
ja,
das ist Spucke.
Nee, das ist kein Krümmel. Er wollte nicht wissen, was... Naja. Sören hat es auch kaputt gemacht. Bevor noch mehr kaputt geht, gehen wir wieder zur Musik über. Wir haben heute Abend Henry Hott, das ist ein großer Feuerkünstler, der mit uns zusammen die Nacht und Tag machen wird. Und wir haben passend dazu ein Lied, das wir jetzt mit euch einbieten, dass wir heute Abend einen richtigen Chor haben werden. Die Rede ist natürlich von der Hymne an das Feuer schlechthin, beziehungsweise den Feuerbringer Prometheus.
In ewiger Wahr, im Schweif des Kometen, vor nachtschwarzen Wolken, scheide ich brennend vom Himmel herab. Die Hand hält das Feuer, mein Geist, ihr Kenntnis, trag ich der ganze Worte zu wahr. Ich bringe euch Feuer, Kraft zu erkennen. Ich bring euch Feuer, ich zahne Götter auf die Welt. Ich bring euch Feuer, Nacht zu verbrennen. Ich bring euch Feuer, und das für die verbrennende Welt. Und es geht! Den Götzen erdacht, Geist zu erfangen, Saß der Erkenntnis,
Hand auf den
Nächsten,
ist
besser gemacht. Mein Werk ist vernichtet, die Grenze gefallen, und bis zum Heil ein gebrochener Blut. für die Strafe, die da wird unfassbar erscheinen. Ich bringe euch Feuer, zu erkennen. Ich bringe euch Feuer, die Zorn der Götter auf die Welt. Ich bringe euch Feuer, die Macht zu verbrennen. Ich bringe euch Feuer, und das Höhe, die vom Himmel fällt. Ich spiele zum Eis in einem Gang und gekämpft. Ich habe das von niemand gehört. Ich bringe euch Feuer, mein Mann.
So laut ihr könnt, an eurem Ende, kommt, lasst euch sehen!
Hey, 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 hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ich bring euch Feuer und das für die vom Himmel fällt. Ich bring euch Feuer. Ich bring euch Feuer. Ich bring euch Feuer. Glaub zu erkennen. Ich bring euch Feuer und das für die vom Himmel fällt. Ich bringe euch Feuer, Kraft zu erkennen.
Ich bringe euch Feuer,
der Zorn der Götter auf die Welt.
Ich bringe euch Feuer,
die Macht zu verbrennen.
Und
ich bringe euch Feuer,
und das Schild tief am Himmel fällt. Ich bringe euch Feuer,
lauter!
Gemaule, alles ist blöd, als ob sich nichts tut. Dabei tut sich doch jetzt mal was. Occupy, Occupy, hier, überall Occupy.
Was? Occupy, Occupy?
Ja, Occupy, Wallung, die Bewegung, Occupy. Ja, ja, Aufstand hier an der Wall Street, Occupy. Oder sogar Berlin, ja, Frankfurt, ja, sogar München, Nee, das ist doch das falsche Bild. Du, das Bild, das ist doch das Foto von denen, die sich nachts fürs neue iPhone angestellt haben. Konsumknechte.
Ja, das ist auch eine Bewegung.
Reden Sie es nicht klein. Es sind in Wirklichkeit 100.000 Millionen Mittelstand, Mittelschicht, Junge, Alte, Müden, die endlich Wallung, Aufstand gegen das Finanzsystem und gegen die Banken.
Ja, jetzt werden Sie mal nicht ganz so euphorisch. Also beim Oktoberfest haben an einem Tag immer noch mehr Besoffene im Bierzelt gehockt.
Wenn da mein Stammplatz occupied ist, dann gehe ich auf die Straße.
Ey, Leo, ich dürfte vielleicht mal an die Montagsdemonstrationen in der DDR erinnern. Ja? Die haben auch ganz klein angefangen und die hatten kein Oktoberfest, geschweichert in ein Bierzelt.
Ja, welch 80 Millionen Deutsche sind von diesen Casino-Zockern betroffen. Und wie viel davon waren auf der Straße? Rechnen Sie das mal in Prozent um. Da schämt sich doch jedes Periodensystem.
Ja. Tausende waren auf der Straße, aber Hunderttausende, Millionen waren im Kopf dabei. War ja auch so schönes Wetter. Aber nein, aber ich spür's, Priol, ich riech's. Hier bricht bald was aus.
Ja, eine neue Grippewelle.
Sie kapieren's einfach nicht. Die Luft ist explosiv. Es braucht nur noch einen, der wo sie anzündet.
Wollen Sie den Brandbeschleuniger geben?
Ich tät jedenfalls nicht beim Löschen helfen.
Welch Sie, alter Anarcho-Romantiker, Sie glauben da wirklich dran, oder? Dass bei uns sowas wie eine Massenkultur entsteht?
Ja, Sie denken zu analog. Allein, was ich da tagtäglich tausendfach digital tut im Internet.
Ja, was tut sich denn da? Millionen gammeln in den sozialen Netzwerken rum. Soziale Netzwerke, das waren früher die Caritas und die Bahnhofsmission. Heute gilt einer als sozialer Netzwerker, wenn er via Twitter seinen Followern mitteilt, bin grad scheißen. Belzig!
Hey!
Belzig, wir müssen...
Nein!
Wir müssen uns um die kümmern, die in dieser virtuellen Scheinwelt von der Benutzeroberfläche gefallen sind. Wir müssen die Systemfrage stellen, Belzig.
Wird ja auch.
Ja, wo denn?
Im Internet. Mit so Protest-Apps. Kann man kaufen, bestimmt.
Mittlerweile hat doch der Letzte kapiert, dass es so nicht weitergeht.
Ja, das sag ich doch. Die berühmte schwäbische Hausfrau schwätzt nimmer vom Sparen, sondern vom Aufstand. Das ist doch mal ein Fortschritt.
Ja, wo ist er denn, ihr Aufstand? Wo sind sie denn, die Millionen mit ihren schwäbischen Hausfrauen?
Im Internet. Digital, aber bei jedem Wetter.